wie möchte ich bassistisch anders sein? Und dann kümmere ich mich einfach um die Sachen. Und dann ist es dann eher für mich so ein Langzeitding. Ich sehe das eher so wie, ich bereite mich die ganze Zeit vor und alles, was ich dann so im Job mache, machen muss, machen darf, passiert dann automatisch. Ein Konzept übernommen und wo man jetzt wahrscheinlich, wenn man das hört, wird man nicht sagen, oh, das hast du von Anthony Jackson geklaut. Die Idee nicht zu einer großen Eins, also auf dem Weg zum Chorus ein Fill zu spielen, sondern das die Drumperson machen zu lassen und dann ab der Eins vom Chorus ein Fill zu spielen. Und es war für mich also Game Changer auf eine Art.
Wenn ich dir so zuhöre, habe ich das Gefühl, dass du eigentlich mit dem Selektieren eigentlich gar kein Problem hast, sondern eigentlich du sehr, ja, ich fange halt jetzt an und das, was kommt, kommt halt so. Und das wird sich gut ausgehen auf jeden Fall am Ende.
Und bevor du das Wort gesagt hast, war mir gar nicht so richtig aktiv bewusst, dass ich überhaupt eine Selektion vornehme.
Hallo, mein Name ist Patrick Hinsberger und willkommen zur 50. Folge Wie übt eigentlich? In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit anderen Musikerinnen und Musikern über eines ihrer persönlichsten Themen. Das Üben. Mein Gast heute ist Thorsten Hayes Haas. Thorsten ist Bassist, Musical Director und das rhythmische Fundament der Mighty Winterscheids in der ProSieben Erfolgsshow Wer stiehlt mir die Show? Bei den Proben dazu in Berlin haben wir uns getroffen. Thorsten war Teil des legendären MTV Unplugged von Samy Deluxe, spielte mit Freundeskreis und Max Herre, ist Professor an der Hochschule in Osnabrück und hat seine eigene Lernplattform, die Bass Buddies. In dieser Folge widmen wir uns zwei fundamentalen Fragen. Wie wird man eigentlich zu seinem Lieblingsbassisten? Und welche kreativen Konzepte verbergen sich hinter einer genialen Basslinie? Wir haben über Strategien zum Umgang mit dem inneren Kritiker gesprochen und wie sehr sein Üben auf seine Ressourcen sich konzentriert. Ich wünsche dir jetzt schon viel Spaß beim Hören dieser besonderen Folge. Apropos besonders, passend zum Jubiläum gibt es ein Gewinnspiel. Gemeinsam mit dem Musikhaus Kirstein gibt es den Rocktile Travel E-Bus zu gewinnen. Dazu musst du nur eine zugegeben einfache Frage beantworten und schon bist du im Lostopf. Einsendeschluss ist der 30.06. Alle Infos und den Link zum Gewinnspiel findest du in den Shownotes. Die erste Frage, mit der es immer losgeht, lautet: Vervollständige folgenden Satz. Üben heißt für dich?
Eine Situation, an die ich denke, da bedeutet Üben für mich sowas wie Regulation. Mhm. Das ist so ein Ding, was ich morgens mache, direkt nach dem Aufstehen, Tasse Tee. Und dann ist das einfach, dass ich gut in den Tag komme. Und dann gibt es andere Situationen, wo es darum geht, zu organisieren, dass ich so mein eigener Lieblingsbassist werde, so ungefähr. Also so wie ich musikalisch sein will, dass ich da den Weg ebne.
Mhm. Da gehen wir auf jeden Fall später nochmal ein bisschen genauer ein. Finde ich cool. Welche Musik läuft denn bei dir gerade in Dauerschleife?
Genau, ich habe schon geahnt, dass diese Frage kommen wird. Deswegen habe ich ein bisschen was vorbereitet. Also mir ist erstmal aufgefallen, dass ich nicht so wirklich funktioniere auf Dauerschleife. So Teenager-mäßig, dass man so einen Song, den man, ich weiß nicht, ob du das noch gemacht hast, so
durchpumpen,
einen Song auf eine Kassette immer wieder so. War ich aber auch damals schon nicht ganz so extrem bei. Aber es gibt so ein paar Songs, die immer wieder kommen auf eine Art. Und das ist zum Beispiel die Donny Hathaway Live so als Album. Mhm. Das habe ich sehr oft gehört und höre das immer noch, immer wieder. Und dann gibt es so ein paar Songs, zum Beispiel Beck, Everybody's Gotta Learn Sometime. Gil Scott-Heron, Combinations. Ein Track von Slum Village, der heißt Once Upon a Time. Mit einer Co-Produktion Jay Diller und Pete Rock, wenn ich mich recht entsinne. Und so ein Nick Hakim Tiny Desk Konzert, was ich wahnsinnig gut finde. So wie detailliert da interagiert wird.
Mhm. Und würdest du sagen, dass es auf dein Spiel bezogen einen Künstler, Künstlerin gibt, die dich musikalisch sehr geprägt hat?
Also du redest wirklich von bassistisch, ne?
Ja, so. Also genau das vielleicht. Du bist auch MD, vielleicht auch in die Richtung was.
Mhm. Also es gibt da natürlich ein paar so Bass-Heroes. Pino Palladino natürlich. Aber so eben schon erwähnt, Willie Weeks auf diesem Donny Hathaway Album war der, glaube ich, keine Ahnung, 18, 19 oder sowas. Finde ich wahnsinnig gut. Family Man von Bob Marley and the Wailers, definitiv ein Einfluss. Paul Jackson, Headhunters. Ja, wenn ich jetzt noch mehr nachdenken würde, würde ich noch weitergehen. Auf jeden Fall, das sind so einige, die mich auch immer so begleitet haben über lange Zeit.
Ja, spannend. Ich habe ein paar Entweder-Oder-Fragen dabei. Alright. Da kannst du vielleicht noch ein paar Bassisten noch nennen. Ich habe auch eine Bassfrage dabei.
Okay.
Du hast einen Joker. Aha. Das heißt, bei einer Frage kannst du skippen. Bei allen anderen Fragen bin ich gespannt, wie du dich entscheidest. TV-Produktion oder Live-Tour?
Okay, ich versuche direkt, natürlich, man will immer so beides sagen und so hast du es ja auch angelegt, deswegen versuche ich da jetzt strikt zu sein. TV-Produktion oder live? Live.
Okay. Würdest du sagen, das eine oder andere ist schwieriger oder ist es?
Nee, andere Anforderungen. Also hier, ne, wir sind gerade bei am Set sozusagen von Wer steht mir die Show, sehr, sehr anders. Also wir haben gerade noch bei der Probe, die bis gerade ging, darüber gelacht, dass man unter Umständen Musikrichtungen spielt, die man im Leben noch nie vorher gespielt hat. Mhm. Also gerade Moritz, der Gitarrist und ich, also so, wie nennt sich das denn so, Traditional Rock Zeug irgendwie, weiß gar nicht, wie ist der Name dafür, weißt du, was ich so,
ja.
Deep Purple mäßig irgendwie, das sind wir beide völlig, das haben wir einfach nie gemacht und das ist ganz geil, das hier zu machen. Das ist also speziell dann. Und auch natürlich Tour ist dann für mich auch eher so, die Artists, mit denen ich unterwegs bin, die sind mir auch musikalisch und auch menschlich sehr nah. Das fühlt sich dann eher so an wie so ein Heimatgefühl vielleicht auch. So ist eine Art.
Ja, schön. Kontrolle oder loslassen?
Wenn möglich, loslassen.
MD oder Session-Musiker?
MD. Ja.
Okay. Wenig und oft oder selten und viel?
Wenig und oft.
Thundercat oder Leon Hub Hubbard?
Oh, Leon, das ist ja von The Roots, ne?
Von The Roots, ja.
Founding Member quasi, ne?
Ja.
Er hat schon so lange da nicht mehr gespielt, dass ich den erstmal gar nicht zuordnen kann. Thundercat.
Sofa oder Spaziergang?
Spaziergang.
Was würdest du sagen, ist für dich Entspannung auch nach so einem anstrengenden Tour-, Probe-, Studio-, Produktionstag?
Ich bin mir nicht so sicher, ob ich das so aktiv einleiten kann, da tue ich mir oft schwer mit. Aber auf jeden Fall den Körper bewegen. Also hier zum Beispiel gibt es so ein Naturschutzgebiet, das wird oft besucht.
Also schon aktiv auf jeden Fall, nicht so.
Eher so, ja.
Mhm.
Ich werde nervös oft, wenn es. Weißt du, kennst du das, wenn jemand sagt, entspann dich mal? So ungefähr. Und was dann passiert ist, so, oh, shit, ich werde eigentlich nervöser und aufgeregter als alles andere. So.
Ja.
Und so ist das so eine. Das ist für mich auch oft eine gute Transition. So. Das ist sowieso eine Sache, die ich mehr lernen möchte, dass verschiedene Abschnitte oder verschiedene Anforderungen, dass ich bessere Transitions hinkriege. Dass ich nochmal kurz inhalte von einer Sache zur nächsten.
Also von so einer Aktivität meinst du innerhalb von einem Tag, oder?
Ja, zum Beispiel jetzt. Wir haben 8-9 Stunden geprobt oder so.
Mhm.
Und sind die anderen gegangen. Und ich wusste, dass du kommst und ich habe mich einfach 5 Minuten hingesetzt und gesagt, okay, jetzt ist der Übergang von Proben. Jetzt holst du gleich Patrick am S-Bahnhof ab und dann passiert das.
Das finde ich auch spannend. Das heißt, du hast dann, also wie so eine Art Meditation, kann man sich das vorstellen? Also dass du bewusst so einmal so Reset und auf das Neue sich so fokussieren?
Ja, aber das ist jetzt gar kein Riesending. Also das dauert auch nicht ewig, sondern das kann unter Umständen einfach Sekunden sein. Das ist einfach nur ein Marker.
Ja.
Ich lasse mein System wissen, so. Und jetzt kommt was anderes.
Ja, ja.
Also das, was bis gerade war, kannst du jetzt erstmal pausieren und jetzt kommen andere Sachen.
Das finde ich cool. Man hat ja oft so das Gefühl, dass man so gehetzt ist und von so einer Aktivität die nächste so reinstolpert. Das ist ja, auch wenn es so ein paar Sekunden ist, ja eigentlich voll schön, um das eine so abzuschließen und dann bewusst zum Neuen so überzugehen. Das finde ich.
Ja, ich glaube, diese Mischformen, die sind, wenn das so überlappt, das ist für mich zumindest nicht gesund.
Ja, das merke ich mir. Finde ich gut. Disziplin oder Intuition?
Intuition.
Vom Blatt spielen oder auswendig spielen?
Auswendig spielen.
Nachteule oder Frühaufsteher?
Ich muss da kurz schmunzeln, weil ich lese nicht gut. Zumindest das, was ich Mozart-Schreibweise nenne. Ich habe so ein eigenes System in diatonischen Mustern und so weiter. Und das lese ich gut. Insofern wäre das immer noch vom Blattspielen, aber so straight up Bassschlüssel und so lese ich einfach überhaupt nicht gut. Also vergleichbar zumindest. Aha.
Das fand ich cool. Den kann man auch nachgucken bei dir auf Instagram. Da gibt es ja so ein paar Bass-Legends-Video, wo du auch dann die Notation in der Schreibweise drin hast. Das finde ich ganz geil, weil zum Transponieren ja ultra cool, ne? Also man lernt ja quasi so super schnell ja auch in anderen Keys zu denken und sowas und weg von dem einzelnen Ton, sondern hin zu der Funktion, was unbedingt. Die Note im harmonischen Kontext, also das ist die Quinte, Mono und sowas, und das trainiert ja auch so ein bisschen das Gefühl für das Hören ja einfach, ne? Wie fühlt sich die Quinte über einem Mollakkord an zum Beispiel, versus wie fühlt sich das über einen Duakkord an?
Ja, und es gibt Patterns, je mehr man Basslines aufschreibt, mit dieser diatonischen Notation, wie ich das nenne. Und das habe ich bisher auch nichts, was ich erfunden habe. Aber ich habe für mich als Bassist einfach festgestellt, dass es so viel einfacher ist, eben Patterns zu bemerken und die Wiederholungen in Patterns. Also zum Beispiel besonders eindrucksvoll, das war zufällig, ich habe so ein Ding, das nenne ich Baseline Archive, was auch Studis dann irgendwie machen und einfach Basslines aufschreiben. Gar nicht ganze Songs, sondern einfach so diese Nuggets. Und zufälligerweise hatte ich Doo-Wop von Lauryn Hill lag da auf meinem Bildschirm und Get Money von B.I.G. Und das sind die gleichen Basslines, einmal in Moll, einmal in Dur. Und mit der gleichen Rhythmik, bum, 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 also 1, 5, 3 oder B3 eben. Und dann zu festzustellen, okay, das ist die gleiche Bassline, das gleiche System so.
Witzig, okay.
Ja, und dann, es ist einfacher, die Struktur zu erkennen. Und auch dann für sich nutzbar zu machen, glaube ich.
Ja, voll. Nachteule oder Frühaufsteher?
Frühaufsteher.
Heute oder morgen?
Heute.
Routine oder Abwechslung?
Abwechslung.
Das ging ohne Joker?
Ja, geil. Den hole ich dann später nochmal vielleicht. Mal gucken, vielleicht, was du noch fragst.
Ich will gerne so ein bisschen reinzoomen in deinen Überalltag. Du hast ja vorher schon gesagt, dass du so in so einer, ich nenne es mal Dualität zwischen so einer Organisation bist und so einem, ich nenne es mal so etwas Meditativen, so etwas Reinfindendem. Was würdest du sagen, ist eine Superpower beim Üben?
Eine Superpower ist, den inneren Kritiker zu beruhigen. Und für mich ist das Systeme, Mechaniken verstehen und Variationen erzeugen können.
Mhm. Wie beruhigt man seinen inneren Kritiker dann?
Der innere Kritiker will ja was von einem. Meistens will er einen beschützen. Hat er eine Idee von, welcher Art und Weise er das macht, dass du gut dastehst oder zumindest nicht wie ein Trottel dastehst und so weiter. Und oft funktioniert das für mich und auch, was ich mit Studis oft mitkriege, wenn ich so bemerke, so innerer Kritiker ist gerade aktiv oder was. Okay, guck mal, ob du dem Kritiker gerade zeigen kannst, dass du dich genau um das Problem, wo der gerade sich drüber aufregt, dass du das genau gerade in diesem Moment bearbeitest. Check mal mit dem, ob der das sehen kann. Je mehr der dir jetzt Raum gibt, desto mehr wird seine Befürchtung nicht eintreten. Nämlich, dass du es nicht kannst.
Mhm. Das heißt quasi, sich so fokussieren auf das, was man tut. Also mehr Moment sein ist quasi die Strategie, oder?
Die Idee, zum Beispiel den inneren Kritiker zu ignorieren und einfach nicht drauf zu reagieren, ist meiner Erfahrung nach nicht besonders, das ist nicht so richtig hilfreich. Weil es ist, also nach IFS Denkweise, Internal Family System Denkweise, will jeder Teil von dir will dein Bestes und hat vielleicht auch nicht den vollen Überblick über die jetzige Realität. Je wichtiger Situationen wahrgenommen werden, desto mehr wird so ein innerer Kritiker an den Start kommen, wenn der nicht betreut ist. Weißt du, was ich meine? Das heißt, vielleicht kriegst du das noch hin beim Üben, zu sagen so, ja, halt's Maul, jetzt lass mich mal hier machen, so ungefähr, und kannst ihn so wegdrücken und dann sagt so, ja, okay, jetzt ist er auch nicht so richtig wichtig, weil der ist ja noch nicht auf der Bühne. Und dann gehst du auf die Bühne und dann ist es aber für diesen inneren Teil so extrem wichtig und der ist überzeugt davon, dass das, was er macht, das ist das, was dich retten wird.
Mhm.
So, und das heißt, dann ist alles eigentlich ganz cool, beim Üben ist alles cool und dann gehst du auf die Bühne und dann kommt dieser innere Kritiker und dreht völlig durch, weil das die einzige Möglichkeit ist, die er erstmal sieht, dich am Start zu halten.
Okay, und das Coping wäre dann?
Davor reingehen und sagen, also erstmal kannst du es verstehen. Mhm. In den meisten Fällen ist es, wenn man da ein bisschen forscht, ist das ja so eine Sache von, okay, was kannst du das irgendwie ausfindig machen, wo in oder an deinem Körper ist das? Was hörst du von diesem inneren Kritiker? Was sagt er? Ja, du sollst das vernünftig spielen. Was befürchtet er, würde passieren, wenn du das nicht vernünftig spielst? Ja, dann klingt es halt scheiße. Was ist, wenn das scheiße klingt? Mhm. Dann finden die Leute in meiner Band mich scheiße. Was ist daran das Problem? Die Leute finden mich scheiße. Ich kriege keine Gigs mehr. Wenn ich keine Gigs kriege, habe ich kein Geld mehr. Wenn ich kein Geld habe, kann ich nicht mehr leben, kann meine Familie nicht mehr und so. Mhm. Also sehr elementares Zeug so. Und wenn man das hört, so, okay, das ist die Weltsicht von diesem inneren Kritiker. Kannst du verstehen, dass der gestresst ist? Dann ist ja meistens so, ja, wenn das für den so ernst ist, so von wegen, wenn ich jetzt nicht hier rumstresse, dann stirbt mir der Typ weg, über kurz oder lang. Und dann wäre also eher das Ding reinzugehen, zu signalisieren, okay, ich verstehe total, was deine Sorgen sind. Du willst, dass ich das besonders gut mache. Ahne ich, bin ich voll bei dir. Und meinst du, kannst du mir ein bisschen Space geben, damit ich es wirklich machen kann?
Die heutige Podcast-Folge wird präsentiert von K&M, König und Meier. Die meisten kennen K&M als die Marke hinter den Mikrofonen, Instrumenten und Notenständern, die auf fast jeder Bühne zu Hause sind. Was mich immer wieder fasziniert, die Marke begleitet Musikerinnen und Musiker durch ihr ganzes Leben. Vom ersten Notenständer im Kinderzimmer über das Equipment im Proberaum bis hin zur großen Bühne. K&M ist einfach immer dabei. Ich finde, das sagt mehr über eine Marke aus als jede Auszeichnung. Wer mehr über König und Meier wissen möchte, schaut am besten unter www.k-m.de vorbei. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Na, verstehe ich. Das ist ganz witzig, dass du das auch so beschreibst. Wir hatten jetzt in der Folge, wenn deine Folge rauskommt, vor 5 Folgen mit Theresa Wehnhardt gesprochen. Sie ist Psychologin und Cellistin auch. Und die hat das innere Orchester quasi als Bild genommen und hat genau das, was du beschreibst, beschrieben auch und gesagt, also den zu akzeptieren als Teil von einem selbst und dann wie so ein Dirigent oder wie so ein Mischer quasi an dem Mischpult das laut und leise stellen können. Also quasi als Dirigent, als selbst quasi, jetzt eine, das kommt auch aus der, also Schematherapie nennt sich das bei ihr, und dann quasi steuern können, wie laut diese einzelnen Stimmen der Kritiker sein kann, der Beschützer und sowas. Und das finde ich ganz cool, dass du es ähnlich beschreibst, also das zu akzeptieren und das darauf einzugehen auf eine Art und Weise und das nicht so wegzuschieben. Und diese Befürchtung, die ja jeder von uns irgendwie beim Spielen hat, das so ernst zu nehmen und darauf einzugehen und daraus versuchen, Lösungen zu entwickeln.
Ja, diese Vorstellung und so dieses ganze Zeug, was man hört über innere Kindarbeit und so weiter, ist dann natürlich bei. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten Personen, wenn sie eine 7-jährige Person vor sich haben oder 5-jährige Person, die sagt so, ey, das ist total wichtig, dass du das hier gut machst irgendwie, sonst geht alles den Berg runter oder sowas, würde man halt nicht sagen so, hau ab, lass mich in Ruhe mit deinem Scheiß. Ne? Ja. Sondern würde sagen, okay, ich verstehe, dass es dich stresst. Und so, lass mal gerade gucken, wie du in Sicherheit kommst. Ja. So, was sind die Sachen, dass du mir vertrauen kannst, dass ich als Erwachsener das hier regel und dass du auch safe bleibst. Mhm.
Na okay, das finde ich ja spannend. Also das heißt, wir sind ja abgewogen von der Superpower beim Üben. Das heißt, da war die Klammer. Ja. Das heißt, ein Teil, ist das eine Power von dir? Das andere, was du gesagt hast, fand ich auch ganz cool, so Variationen erzeugen. Mhm. Was würdest du, oder wann würdest du sagen, nach so einem Übetag, oh krass, das war ein guter Übetag, das hat mich heute voll weitergebracht.
Also ich übe nicht, damit ich irgendwelche Songs. Also ich übe keine Songs in dem Sinne oder irgendwie Transkriptionen und so, das mache ich sehr wenig, also höchstens Auszüge davon. Und für mich ist ein guter Tag eine wertvolle Sache, wenn ich eine Mechanik erkannt habe oder etwas über mich erkannt habe, was ich in meinem Spiel nutzen will. Und für mich ist das zum Beispiel so, dass ich ganz oft, wenn ich nach einem Konzert am nächsten Morgen diese Zeit habe, von der ich soeben gesprochen habe, wo ich einfach aufstehe, ich mache mir einen Tee, ich setze mich auf meine Couch und habe einen Bass in der Hand, da kommen für mich sehr viele ja, wichtige Themen anstatt. Weil das manchmal so ist wie, ey, an der Stelle habe ich völlig, bin ich dem Overplay verfallen oder habe da irgendwie Filz und irgendwas gemacht, was aber irgendwie, was mir nicht gefällt einfach. Mhm. Also ich habe mir selber dann nicht gefallen und daran arbeite ich dann. Oder wie vielleicht irgendein Song oder irgendein Groove sich angefühlt hat. Und wenn ich da Lösungen für mich finde, dann sind das gute Tage.
Das heißt,
ich finde das ist das Geile auch an Musik. Es ist so viel einfacher. Also ich habe viel mehr das Gefühl, es ist einfacher für mich, der Bassist zu sein, der ich sein will, als der Mensch, der ich sein will. Weißt du, was ich meine?
Ja,
so, okay,
kann ich nachvollziehen,
das gefällt mir nicht so gut. Also ja, cool. Ja. Und dann mache ich es halt anders. Und es ist kein großer Stress eigentlich.
Ja, voll. Aber das klingt ja fast schon so, dass du eigentlich im Prinzip, also wenn ich diesen zu dir finden Teil am Morgen richtig verstehe, dass du da auch schon eigentlich einen guten Übetag danach haben kannst, wenn du so eine Erkenntnis da bei diesem Meditieren für dich nachdenken, ah, das habe ich nicht so gut gemacht da und da, das will ich gerne anders machen, das ist ja eigentlich schon eine Erkenntnis, ne? Und dann hast du eigentlich da ja schon den ersten guten Moment gehabt an so einem Übetag auch, ne?
Ja. Yeah. Ja, aber to be fair, ich habe so richtige Übetage habe ich sowieso nicht. Also es ist aus vielerlei Gründen.
Ja.
Und ich frage mich oft, ob in meinem Studium, also als ich studiert habe, habe ich definitiv viel mehr das Instrument bedient, als ich das jetzt mache. Also zumindest abseits von Bühnen und so weiter. Und ich frage mich aber, ob das jetzt einfach sehr viel effektiver ist, weil ich auch so weniger das Gefühl habe, dass es eine Anforderung von außen ist. Das Zeug, was ich jetzt mache, ist für mich in erster Linie.
Mhm.
Und ich denke, dass eher auf allen Bereichen, auch nach so einem Konzert, fallen mir dann Sachen auf, die technische Ungenauigkeiten sind. Oder ich fange mit irgendeiner Skalenübung an und ich bemerke eine Kleinigkeit und baue das aus und mache da neue Übungen für. Und dann bin ich da manchmal 3 Minuten dran, manchmal eine halbe Stunde am Stück und gehe dann weiter. Also ich habe so sehr dieses, was fällt mir gerade eigentlich auf, welche Bereiche möchte ich eigentlich für mich anders haben? Wie möchte ich bassistisch anders sein?
Mhm.
Und dann kümmere ich mich einfach um die Sachen. Und dann ist dann eher für mich so ein Langzeitding. Ich sehe das eher so wie, ich bereite mich die ganze Zeit vor und alles, was ich dann so im Job machen darf, passiert dann automatisch.
Also du machst quasi so eine ganzheitliche, so einen ganzheitlichen Ansatz, könnte man quasi sagen. So, ne?
Nee.
Ja. Und würdest du sagen, dass sich diese Erkenntnis über das Üben auch jetzt entwickelt hat über die letzten Jahre, oder ist das was, also was du eigentlich immer schon so in der Vorstellung beim Üben auch in dir drin hattest?
Naja, es ist auf jeden Fall so, dass es, je älter ich werde, desto mehr gestatte ich mir das so zu machen, wie das wohl gut ist für mich. Also in allen möglichen Situationen, je jünger man ist wahrscheinlich, desto mehr kriegt man ja auch, die älteren Leute haben dann eine Idee darüber, wie du das machen sollst.
Mhm.
Und das fühlt sich dann manchmal auch fast wie so eine Hochnäsigkeit an, als junger Mensch vielleicht. Dass man so, ja, und ich mache das aber so, wie ich ja gerade eigentlich merke, dass das für mich gut ist.
Mhm.
Aber darf ich das überhaupt und so? Das heißt, das ist auf jeden Fall, je älter ich werde, desto mehr gestatte ich mir das einfach, meinen Weg dazu gehen. Und auch vor allen Dingen, was ich mag und was ich nicht mag.
Das finde ich aber schön. Also das ist ja dann im bestmöglichen Fall genau das, was das Üben oder das Musikmachen allgemein ja auch so besonders macht, dass man sich das irgendwann so für sich entdeckt und herausfindet und das auch dann mehr machen kann. Also im letzten Gespräch hat Thorsten Sringer was Schönes auch nacherzählt von einem anderen Kollegen von ihm, dass man irgendwann so für sich seine Stärke herausfinden muss und in der Vollgas geben muss, versus in allem immer, so wie du gerade beschreibst, jedem gerecht zu werden und so, na, das muss ich machen, weil der das gesagt und ich kann ja eigentlich nicht das machen, weil wer bin ich, dass ich das machen könnte und so. Also wenn man über sich selber sagen kann, naja, ich habe aber voll Bock auf diese Art von Musik oder auf diese Art und Weise zu spielen und das als Stärke für sich empfindet und das dann mehr zu machen und da mehr zu investieren, kommt Motivation ja auch von selbst und hat viel mehr das Gefühl von so einer Selbstwirksamkeit, die du vorher auch ja beschrieben hast, beim Üben das zu machen, was du vorher so schön gesagt hast, bei Es ist vielleicht ein Bassist zu sein, als oder ein guter Bassist zu sein, als irgendwie Mensch einfach zu sein. So, ne?
Ja, und ich glaube, das ist noch nicht mal nur bezogen auf eine Art inhaltlich, also was mache ich, was spiele ich oder welche No Choice, was auch immer, sondern vor allen Dingen auch der prozesshafte Teil von Musik machen, Musik lernen, erforschen, was ist da eigentlich los?
Ja.
Du bist dein eigener bester Lehrer, deine eigene beste Lehrerin. Das ist, steht außer Frage. Niemand kennt dich so gut wie du selbst. Und dann kann ich so, also können Lernpsychologen um die Ecke kommen, die haben dann Ideen dafür und Theorien darüber. Mhm. Das ist cool, aber niemand weiß es genauso wie du.
Mhm.
Und das darfst du alles nutzen.
Ja, absolut.
So, und dann zu fragen, okay, was meinst du, welche Ressource brauchst du gerade? Hilft dir das eher, das einfach so und so oft zu machen? Oder hilft das eher, irgendwie eine Mechanik zu verstehen und Variationen zu basteln? Oder was ist der erste Impuls, der kommt, was, wie du dir vorstellen kannst, den Weg, um dieses kleine musikalische Ziel zu erreichen?
Mhm. Ich würde trotzdem noch gern eins tiefer reinzoomen, auch wenn du vorher gesagt hast, dass dein Üben natürlich sich logischerweise durch die ganzen vielen Jobs auch beschränkt. Wenn du jetzt so auf die einzelnen Bestandteile guckst, auf den Üben, du hast ja vorher gesagt, du fängst an und du bemerkst irgendwas und dann denkst du, ah cool, das würde ich gerne ausbauen, da gehe ich rein. Gibt es denn trotzdem, wenn du mal einen ideellen Übeltag vielleicht mal denkst, Bestandteile, die dein Üben immer hat?
Also ein Bestandteil, der immer für mich anwesend ist, ist für mich die Frage, wie klingt das eigentlich in meinem Kopf?
Mhm.
Was auch immer das ist, was ich da gerade mache, ob das ein Song von irgendwem ist oder ich bereite mich auf ein Konzert vor oder was auch immer es ist. Wie klingt das eigentlich in meinem System?
Also so eine Art mentales Üben oder was? Wie?
Nee, wirklich die wo sehe ich mich da drin?
Ah, okay. Aha.
Also das heißt, ich hab wirklich kein riesen Bebop-Vokabular oder sowas, aber ich finde es total interessant, so ein paar Charlie Parker-Sachen zu checken, zu verstehen, was er da gemacht hat. Und das, also das könnte eine Line sein über eine 251.
Mhm.
Und dann guck ich mir einfach an, wie würde ich das eigentlich machen? Wenn das mit den, und ich nutze die Ideen, die dann da drin sind. Transkriptionen zum Beispiel haben mich irgendwie nie so richtig interessiert.
Also gibt es ja dein Bassarchiv ja auch dann, ne? Also ich meine, da gibt es ja schon so ein paar diese Nuggets, von denen du vorher gesprochen hast.
Ja.
Die ist ja auch eine Art Transkribieren, ja, ne?
Ja, auf eine Art, aber da stehen die runtergebrochen, die Konzepte drin.
Mhm.
Und wenn ich zum Beispiel Songs notiere oder sowas, mit Charts schreibe, dann stehen da nicht. Steht ja nicht drin, was die Person, die das im Studio gemacht hat, Ton für Ton macht, sondern hier ist die Bassline, also das ist das, worauf wir uns einigen. Und dann gibt's, also dann schreibe ich hin, dass es da irgendwo ein Fill kommen soll oder dass ich irgendeine andere Stimme mitnehmen soll oder sowas in der Art. Aber es ist nicht Ton für Ton. Und das ist für mich eine andere Idee.
Mhm.
Also ich finde, ich nehme das auch auf, ne? Also wenn ich irgendwie Songs, also wenn ich es so akademisch clean mache, dann wäre das so, ich schreibe einen Chart für den Song, so dass ich ihn spielen könnte in jeder Situation. Und dann gibt es aber vielleicht in dem Song noch andere Sachen, die mich interessieren. Also zum Beispiel sowas wie Fills oder melodische Ideen oder irgendwas, Konzepte einfach, was ich darüber hinaus interessant finde. Und das kommt dann für mich auf ein separates Blatt. Weil es eine Sache wäre, die ich nicht nur in diesem Song sehe, sondern ein Konzept wäre, was ich im Idealfall auf alle Musik, die ich jemals spielen werde, anwenden können soll, will.
Ja.
Weißt du, wie ich meine?
Ja, verstehe.
So ein Konzept, ich habe lieber einen ganz kleinen Skill, den ich in jeder Musik nutzen kann, als so. Ich habe 1000 Skills, aber die gehen jeweils nur auf einen Song.
Mhm. Und hast du irgendein System für dich, um das auch dann so abzurufen und greifbar zu machen? Weil, also ich habe immer das Gefühl, dass man, oder das kennt man vielleicht, dass man genau in der Situation, wo man vielleicht irgendwas bräuchte, irgendeinen neuen Impuls zum Üben, woran man arbeiten kann, was man vielleicht nochmal irgendwie herauskramt, dass einem genau dann vielleicht Ideen fehlen. Also hast du irgendeine Art persönliches Archiv für genau solche Ideen, Deale, Fills und sowas, wo du dann sagst, ah geil, da würde ich gerne mal ran, das mache ich morgen zum Beispiel.
Weiß ja. Ich plane auch für morgen, also es sei denn, es sind irgendwelche Sachen, die ich machen muss, aber sonst plane ich nicht, was morgen passiert, sondern ich setze mich ran und es passiert, was passiert.
Mhm.
Also es dann, oder ich habe dann, mein Fokus shiftet dann auf die Sachen, die in dem Moment ich bemerke. Mhm. Ne? Also sei es Technik, sei es irgendwelche Konzepte. Und ansonsten ist das eher über Hören. Und manchmal auch Sachen, die reell gar nicht stattfinden in der Musik. Also du hörst, so wie wir heute, oder ich zumindest, oft Musik konsumiere übers Telefon und ich habe da keine Anlage dran und sowas. Ich höre gar nicht richtig, was da passiert. Aber ich nehme irgendwas mit, was ich interessant finde. Mhm. Und nehme das dann als Grundlage, um zu checken. Also auch da, mir ist dann nicht so richtig wichtig, ob die Bassperson oder wer auch immer das wirklich gemacht hat, sondern da ist eine Inspiration. Irgendwas, was ich gut finde, was ich in mein System einbauen möchte. Mhm. Und dann nehme ich das als Grundlage und gucke, was da ist. Mhm.
Und auch da
ist ja noch so, was ist das System dahinter? Es ist so viel weniger die Töne, die Rhythmik, so was war wohl die Denkweise? Mhm. Und ich habe da so ein Ding, Anthony Jackson zum Beispiel, den ich vor allen Dingen auf diesen Chaka Khan-Platten wahnsinnig abfeiere, aus vielerlei Gründen. Aber von ihm habe ich so ein Konzept übernommen und wo man jetzt wahrscheinlich, wenn man das hört, wird man nicht sagen, oh, das hast du von Anthony Jackson geklaut. Die Idee, nicht zu einer großen Eins, also auf dem Weg zum Chorus ein Fill zu spielen, sondern das die Drumperson machen zu lassen und dann ab der Eins vom Chorus ein Fill zu spielen.
Aha, okay.
Und das war für mich also Game Changer auf eine Art. Und ich mache dann sehr andere Sachen als Anthony Jackson. Und so wie er es macht, sowieso, da kommen wir. Es ist sehr speziell einfach so. Mhm. Ich habe da andere Sachen, die ich dann machen will, aber einfach diese Idee. Zu sagen, okay, das ist super, super schlau. Ein Drummy braucht wahrscheinlich keine Unterstützung. Der kriegt das schon hin, der kriegt das alleine hin, die 3 und die 4, Zählzeit 3 und 4 so zu füllen, dass er bei der 1 gut hinkommt. Und ich kann die Energie nehmen und noch weiter befördern. So.
Ja. Ja, das finde ich spannend. Also das ist ein cooles Beispiel, finde ich, für was du ja gerade mit Konzept auch wahrscheinlich gemeint hast. Also nicht, was macht er genau, sondern was ist so die größere Idee da hinten dran. Und ich fand es gerade voll schön, so dein Üben, wie du es beschreibst, hat so was voll Hingebungsvolles. Also siehst du wirklich, man geht morgens dahin und fängt an, aber ist dann voll präsent und nimmt das an, was da ist und arbeitet mit dem, was da ist und ist so voll nah bei sich, also man arbeitet quasi an, eigentlich wie wir vorher gesagt haben, an seinen Stärken quasi. Und das finde ich sehr gut, weil man hat ja oft so ein, also ich kenne das von mir auf jeden Fall, eine Latte an Dingern, die man theoretisch machen müsste und auch machen will ja in den meisten Fällen. Es ist ja nicht so, dass man nur Sachen macht, die einem auferlegt bekommen von Lehrern oder von für Jobs und sowas. Aber eigentlich hat man ja oft das Problem zu selektieren. Wenn ich dir so zuhöre, habe ich das Gefühl, dass du eigentlich mit dem Selektieren eigentlich gar kein Problem hast, sondern eigentlich du sehr, ja, ich fange halt jetzt an und das, was kommt, kommt halt so. Und das wird schon, wird sich gut ausgehen auf jeden Fall am Ende.
Und bevor du das Wort gesagt hast, war mir gar nicht so richtig aktiv bewusst, dass ich überhaupt eine Selektion vornehme. Also wenn ich mich da sehe, also wenn ich mich jetzt, wenn ich an diese Situation denke, ist es wirklich so, dass ich fange mit irgendwas an. Das ist in letzter Zeit ist das auch so sehr etüdenhafte, so Skalensachen, die ich dann aber, frag mich nicht wieso, aber es macht mich irgendwie ruhig. Und nicht, weil ich das so unbedingt so gut kann, dass ich weiß, dass ich so das Gefühl habe, so ey, ich bin der Beste, so ungefähr. Aber es macht mich ruhig. Und ich bemerke dann einfach, was ist mit diesem einen Ton eigentlich? Wieso gibt es da noch dieses kleine Seitengeräusch mehr und bei den anderen, mehr als bei den anderen Tönen, die ich da gespielt habe? Oder überhaupt Sound, Gleichmäßigkeiten und so weiter. Das fällt mir aber einfach auf. Auch das Problem oder so das problemhaft zu betrachten, also das ist scheiße, oder die Frage von was von den Sachen, die ich jetzt gerade bemerke, möchte ich eigentlich noch schöner machen oder noch mehr so machen, wie das zu mir passt.
Passend zum Jubiläum habe ich die 50 besten Übetipps aus dem Übezeitarchiv herausgesucht und in ein einzigartiges E-Book gepackt. Von A wie Autopilot bis Z wie zentrale Übestrategie deckt das Buch insgesamt 5 Bereiche ab, die sowohl mit konkreten Übetipps als auch Motivations- und aktuellen Studieninsights dich versorgen. Du lernst, wie du Zeit zum Üben findest und sie optimal strukturierst. Ich stelle dir Übetechniken vor und zeige dir, wie du sie konkret anwenden kannst. 60 Seiten praxiserprobte Tipps, die du ideal in deinen Übepausen lesen kannst. Wenn du mehr wissen möchtest, schau einfach auf shop.wieübteigentlich.de vorbei oder folge dem Link in den Shownotes. Ich habe in der Vorbereitung einen Podcast von dir gehört, Martin's Mind, schon ein paar Jahre her. Ja. Da hast du genau das gesagt, habe ich mir auch aufgeschrieben als schöne Stelle. Da gehe ich später drauf ein, nochmal, weil ich das nämlich ganz cool finde, auch beim Unterrichten. Du bist ja auch Professor. Vielleicht können wir da nochmal später drauf eingehen, wie du das beim Unterrichten dann machst. Mhm. Und vielleicht das einmal so ein bisschen abzuschließen und zu so Konzerten und Auftritten zu kommen. Wir hatten ja vorher schon das angesprochen, dass der innere Kritiker uns manchmal ja beim Üben unterbricht und sagt so, ist alles kacke. Und dass wir beim Üben noch gut wegschicken können und sagen, ja, beim Auftritt wird es ja erst relevant. Und das kennen ja auch, das kennen aber wahrscheinlich auch viele, dass man das Gefühl hat, krass, beim Auftritt funktionieren Dinge nicht, die beim Üben noch funktioniert haben. Mhm. Ich stelle mir vor allem bei so großen Produktionen jetzt wie hier bei Wer steht mir die Show oder bei anderen Sachen, die du gemacht hast, das auch so ein bisschen als eine Art Druck hier auch vor, Sachen zu einem bestimmten Zeitpunkt abliefern zu müssen. Einfach so eine Effizienz zu haben und auch eine gewisse Art von Selbstbewusstsein zu sagen so, okay, ich habe das geübt, das funktioniert und das kann ich auch abrufen live. Also wie nimmt man sich so den Druck bei so Sachen raus und lernt sich zu vertrauen, dass es auch funktioniert, was man geübt hat?
Ich nehme das nicht primär als den Druck wahr, aber es ist eine sehr individuelle Sache wahrscheinlich. Für mich sind solche Sachen eher Exposure, Sichtbarkeit ist für mich die größere Sollbruchstelle auf eine Art.
Also Sichtbarkeit im Sinne von?
Naja, Kameras, Bühne, viele Leute, sichtbar sein.
Halt. Okay,
so. Und im Prinzip diese Situation hier auch, das ist eine Sichtbarkeit, wo auf jeden Fall Teile von mir angehen und sagen, okay, guck, dass du kein Blödsinn redest.
Ne? Klar, so, ja, das, voll.
So, nochmal. Aber auf so einer technischen Seite, dass es dann klappt. Ich habe da halt den Eindruck, dass es für mich besser funktioniert, wie ich das gerade schon beschrieben habe. Ich arbeite, ohne zu bemerken, dass ich arbeite, damit in diesen Situationen alles funktioniert. Mhm. Ohne zu wissen, welche Musik da läuft. Und natürlich die Parameter kann ich so ein bisschen abschätzen, weil ich das lange genug mache, dass ich weiß, dass wir nicht irgendeine Jaco Pastorius-Sache spielen werden, wo ich Note für Note das so machen muss. Mhm. Ne? So auf der technischen Seite. Aber hier gibt es natürlich auch, wir haben einmal so eine, was ist denn das nochmal, Q-Tip war da auf dem Song mit Feature drauf. Ich komme gerade nicht mehr drauf. Auf jeden Fall so ein unfassbar schnelles 16. mit dem Plektrum, wo ich nicht ganz so am Start bin. Und das ging gar nicht gut. Und ich habe es einfach über unsere Probentage, habe ich das so mitgenommen, das zu realisieren, dass ich damit in eine Gelassenheit gehen möchte. Und dann habe ich das immer mal wieder ist mir das eingefallen und ich habe einfach die Bewegung trainiert. Mhm. Entweder wirklich am Bass oder sogar mental, weil ich glaube, oft ist einfach diese, wenn ich mir was vorstellen kann, wertet mein Körper das als sicher und stellt mir weniger Probleme. Und auf der anderen Seite wird es für mich immer wichtiger, auch eine Version im Ärmel zu haben, die ich technisch in jedem Fall abliefern kann. Mhm. Und die funktional identisch ist. Mhm. Weißt du? Also zum Beispiel eine Routine zu entwickeln, auszudünnen und dass die Aussage nicht gefährdet ist.
Das erinnert mich so ein bisschen dran, du hast auf die erste Frage was Spannendes gesagt, aber zwischendrin hast du auch nochmal gesagt, dass du bei einer Superpower ja auch diese Variantenreichtum hast. Das geht ja in so eine Richtung, einfach quasi einen Backup-Plan zu haben, aber auch eine Variante von einer Stelle im Kopf zu haben, die auf jeden Fall funktioniert. Und auf die erste Frage hast du was Geiles gesagt, dass dein Üben auch eine Art Organisation beinhaltet, hast du es vorher genannt. Ist das dann der Teil organisieren, also quasi so mit dem Material rumspielen, Varianten kreieren, ist damit das Organisieren dann gemeint für so Fälle, für so eine Sicherheit zu kreieren, technisch gesehen bei schweren Passagen?
Ja, das ist für mich noch ein bisschen eine andere Sache. Also organisieren von meiner bassistischen Persona, das sind für mich eher so, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dafür Worte finde. Wie ist meine Haltung? Wie finde ich eine gelassene Kraft in meinem Spiel? Das ist eher so für mich die Organisation von dem, wie ich sein möchte. Mhm. So. Das andere, ja, das halte ich schon für eine Superpower. Eigentlich bei allen Sachen. Du hast irgendwas gelernt, weißt du, wie so ein Gedicht. Wenn du ein Gedicht auswendig kannst und du kannst aber auch jedes zweite Wort nur sprechen und würdest aber trotzdem nicht, weißt du, es wäre trotzdem im Flow. Und du würdest trotzdem, die Aussage von dem Gedicht wäre immer noch verständlich und so. Das ist eine Superpower. Weil das ist ja nicht nur sowas wie so ein Workaround. So, ich kriege irgendwas technisch nicht hin. In vielen Fällen ist es ja, oder kann es zumindest, die Version sein, die so einen Track besonders gut macht. Und das ist aber ein Skill. Das ist nicht irgendwie sowas, oh, der kann nur jeden dritten Ton davon spielen, so in vielen Situationen ist das genau das, was du brauchst. Aber es ist ja auch nicht so, also einfach ist das ja auch nicht.
Ja, klar.
Weißt du?
Es braucht ja auch eine gewisse Art von Selbstvertrauen, auch das machen zu können dann auch, ne? Also eine gewisse Art von Sicherheit und Vertrauen in sich selber, dass wie wir das vorher hatten, dass diese Erwartung von außen nicht die eigene so übermalt quasi so. Man sagt, ah, okay, nee, das mache ich jetzt einfach jetzt so auf meine Art und Weise. Das ist mein Approach an das Stück erstmal.
Manchmal gibt es ja einfach Situationen, wo der Flow besser ist. Also wenn man zum Beispiel, dass ein paar Töne untertrieben sind und sowas, wo ich glaube, wenn du dir das zurechtlegen würdest, so, ah, das ist total hip, wenn so ein paar Töne nicht ganz so durchkommen oder sowas, dann wird es nicht funktionieren.
Ja, klar.
Und so, was ich, wenn so Flow in so 16-Ketten und sowas, ist doch auch so, wenn du dich drauf konzentrierst, auf jede einzelne 16 soll on point sein und so, aber wenn du dich auf jede einzelne konzentrierst, funktioniert das nicht so gut, weil es keinen Flow gibt, wo es geschickter ist vielleicht oder vielleicht zielführender, einen größeren Bogen zu denken.
Ja, voll. Wir hatten es ja vorher schon gesagt, dass diese Stärken herauszufinden und genau an den Stärken zu arbeiten, beziehungsweise nicht sich auf die Fehler so konzentrieren, sondern also das umzudrehen quasi, dass das nicht typisch für unsere, ich nenne es mal Musikererziehung ist. Das ist ja eher andersrum der Fall. Also so Fehlervermeidung versus ressourcenorientiert üben, nenne ich das mal ganz gern. Und wo man nie zwei Fragen auf einmal stellen soll, stelle ich ja zwei Fragen. Die erste Frage, wie hast du selber diesen Switch für dich geschafft? Also was hat dir dabei geholfen, das einmal so umzudrehen? Und jetzt auf Unterrichten das bezogen, wie machst du das mit deinen Studierenden? Also wie schaffst du es bei denen das weiter zu vermitteln?
Also für mich hat sich das so entwickelt, in meinem Studium hatte ich mit meinem Hauptfachdozenten manchmal ganz schöne intensive Auseinandersetzungen, sag ich mal, die doch einige Male auch ganz schön, also ziemlich intensiv waren. Und es gab ein Szenario, wo ich aus einer Stunde raus bin, wo wir uns nicht nett unterhalten haben. Und mir wurde dann so klar, ich kann ihm oder auch der Außenwelt auf eine Art nie vollkommen gerecht werden. Es wird nicht passieren. Aber ich habe eine Möglichkeit, also und weil ich diese Chance überhaupt gar nicht gesehen habe, dass irgendwie die Welt mit mir zufrieden sein wird, musikalisch so. Ich glaube, okay, aber ich habe eine Chance, dass ich mir gefalle, dass ich mir immer besser gefalle. Und wie gesagt, das finde ich eins der besten Sachen an Musik, dass es viel einfacher ist, da Änderungen vorzunehmen. Also ich sage manchmal so flapsig so, wenn ich gefragt werde, was sind deine Lieblingsbassisten, Bassistinnen, und dann nenne ich mich dazu. Und das ist natürlich so ein bisschen ironisch, aber am Ende ist es ja so, weil mir gefällt das erstmal irgendwie grundsätzlich ganz gut, wie ich das mache. Oder mir gefällt das sogar manchmal, also das Gefühl auch, was ich beim Musikmachen habe, es gefällt mir gut. Und wenn mir das nicht gefällt, habe ich ja die Möglichkeit, das anders zu machen. Mhm. Also ich habe ja volle Kontrolle darüber, wie das ist. Und wahrscheinlich auch viel weniger so, wie heißt das auf Deutsch, so Reactiveness als so im echten Leben. Weißt du, du stehst an der Supermarktkasse und irgendjemand ist scheiße zu dir und dann reagierst du da auf irgendeine Art und Weise drauf. Ich finde so, in Musik ist es geradliniger, diese Situationen schon im Vorfeld zu organisieren auf eine Art. Mhm.
Und wie gibst du dieses Gefühl, was du gerade so schön beschrieben hast, an deine Studierenden dann weiter?
Also erstmal, dass ich denen das sage, dass es primär nicht wichtig ist, ob mir das gefällt, was sie machen. Mhm. Für mich ist das Wichtige, also ich habe so ein Bild und ich hoffe, dass das irgendwann mal tatsächlich passiert, dass es so ein Endexamen, so ein Abschlusskonzert gibt und ich mag nichts davon, Und ich gebe dieser Person die Bestnote, weil ich merke, dass das genau auf dem Instrument kommt, das raus, was diese Person innerlich, was innerlich bei dieser Person abläuft. Weil es ist nicht wichtig, dass ich das mag. Es geht darum, den Weg zu finden, dass das Innere nach außen geht, auch wenn das so ein bisschen pathetisch daherkommt. Aber das ist es. So, dafür ist es nicht wichtig, dass ich sage, ja, das ist genau mein Style. Mir gefällt das. Das ist Latte im Prinzip. Und deswegen mich interessiert das auch wirklich, wie solche musikalischen Sachen für die entsprechenden Leute ist. Das heißt, ich frage. Ich frage nach, wie ist diese Bewegung eigentlich für dich? Wie klingt das für dich? Ist das cool so? Willst du das anders haben? Und so. Das sind für mich die wichtigen Sachen.
Also eigentlich so ein Dialog, kann man sich das vorstellen, ne?
Ja, wir spielen irgendwas und also sowieso das wurde mir auf jeden Fall einige Male gespiegelt, dass der wichtigste Satz in Arbeit mit mir ist, dass ich frage, okay, wie klingt das in deinem Kopf eigentlich gerade? Wie soll das klingen quasi? Das ist ja das Ding. Und manchmal ist es verrückt, dass es da auch so, vielleicht auch aus so einem Richtig-Falsch-Denken oder sowas, dass es da, also dass dieser Kontakt überhaupt sein darf, dass ich so spielen darf, wie sich das für mich innen anfühlt. Audiation, ja. Das ist irgendwie voll, das Schlagwort. Und das ist für mich das eins der wichtigsten Dinge bei Musik machen.
Würdest du auch sagen, dass das eigentlich oder vielleicht sogar die eine Sache ist, die am meisten falsch verstanden wird beim Üben? Genau das herauszufinden, was man innerlich hört und das zu übertragen auf das jeweilige Instrument?
Ja, yeah. Und das bei so vielen Sachen, die also Skalenübungen und sowas und auf so einem Bass zum Beispiel ist das halt so, das kann man grafisch so machen. Ich glaube, du als Trompeter, du musst ja jeden einzelnen Ton denken und du musst dir den auch auf eine Art, musst du dir den vorstellen, oder? Damit du den erzeugen kannst, ich weiß nicht. Ja. Oder so.
Schon.
Ist näher dran. Auf so einem Bass kann das einfach, ist das so ein grafischer Shape, wo es manchmal nicht so. Also nehmen wir an, eine Seite wäre verstimmt um einen Ganzton und das sieht aber so richtig aus. Man sieht, dass das richtig ist quasi, dass man es vielleicht nicht so ohne weiteres bemerkt, wenn du nachvollziehen kannst. So, also ja, Audiation ist das Wichtige und es bringt so viel Qualität und Tiefe in Musik. Und ich habe den, also ich sag manchmal so, oder ich finde fast so, da fängt die Musik eigentlich an. So, die Musik passiert nicht auf dem Instrument, sondern es ist aus der Vorstellung kommt es. Wenn es denn Musik genannt werden kann.
Wenn du gerade schon so ein paar Mal Audiation ansprichst, also ist das die Audiation von Edwin Gordon, ne? Die du meinst auch, ne? Das Konzept, was dahinter steckt.
Ja, obwohl ich mit diesem Konzept, und ich hatte da keinen Namen für, aber ich habe das für mich bemerkt, was das für einen Unterschied macht, wenn ich parallel oder auch abseits vom Instrument die Musik innerlich aufrufe. Und dann erst sehr, sehr viel später habe ich über Gordon überhaupt irgendwas mitgekriegt und habe das dann durchgelesen und war eigentlich ganz, ja, es war super, das dann zu sehen, so, er benutzt, hat es auch schon sehr viel früher rausgefunden, irgendwie, was da los ist. Und ich finde es ja zum Beispiel so geil, dass er, wenn du so Dinger mal gesehen hast, wo der Modes singt und intoniert ungefähr so bescheiden wie ich, finde ich, also so Tonhöhenerkennung und so weiter. Und man ahnt aber sofort, was das jetzt, das ist phrygisch. So, obwohl die Pitches so durch die Gegend wabern so.
Ja, also vielleicht in der Nutshell kurz erklärt, was das ist. Also das ist eigentlich Musiklernen mit Sprachelernen vergleichen und zu sagen, dass man ein Instrument eigentlich genauso lernen kann, wie Kinder eine Sprache lernen. Nicht über Noten, sondern quasi über das Gehör. Wir finden es auch sehr eindrücklich und das beschreibt eigentlich voll gut, was du die ganze Zeit auch beschrieben hast mit diesen Ressourcen, weil man geht ja weg davon, was man machen soll, sondern arbeitet eigentlich in der Idee von Gordon, wenn ich das richtig für mich auch verstehe, ja, viel näher an dem, was man machen möchte und arbeitet schon automatisch mit Ressourcen, wenn man die Noten erstmal gar nicht hat. Also was man, das gibt so ein bisschen weniger von außen, finde ich, so auf eine Art und Weise, wenn man die Sachen sich viel mehr selber aneignen kann und ja auch viel früher schwere Sachen spielen kann, die man vielleicht gar nicht lesen könnte, aber nachvollziehen kann auf dem Instrument, logischerweise.
Aber für mich ist das gar nicht so dieses Thema Noten lesen oder nicht, weil das für mich sowieso gar kein so ein richtiges Thema ist. So. Aber für mich als Bassist oder wenn ich in der Rolle des Bassisten bin, diese Verbindung zu der Musik aufzubauen, das ist eigentlich das Wichtige. Oder das, was dann auch für mich als Mensch dann auch einfach eine größere Tiefe, Musik machen bekommt dann eine größere Tiefe. Mhm. Ich habe mehr das Gefühl, dass ich das auch meine, was ich da mache. Und schönerweise hat das einen sehr positiven Einfluss auf die musikalischen Parameter. Und ich habe das auch, also ich mache auch so an Hochschulen so Workshops, Musical Directing Workshops und so. Und das ist natürlich dann oft so das Ding, wie bereitet man so eine Band vor irgendwie? Schreibt man Charts und so weiter und so fort? Und wenn die Leute dann bemerken, wie viel Information man rübergeben kann durch Vorsingen, was ja eigentlich der gleiche Prozess ist. Ne? Ich singe dir was vor, du musst das eigentlich innerlich aufrufen, weil wenn ich dir sage, okay, Keyboards kannst du eigentlich bring, 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 du weißt genau, wo sind die Chords, also wo sind Chords, wo ist das Single-Line, obwohl wir nur Mono singen können und so. Mhm. Was ist genau mit Phrasierung, was ist mit Tonkultur, wie aggressiv oder nicht ist es und so weiter. Und das Gleiche können wir ja für uns auch machen. Hm. Wenn wir uns die ganze Zeit, als ob wir uns das selber vorsingen, wie wir spielen sollen, als umgekehrt.
Hm. Ja, das finde ich
also
cool.
Es gibt ja so oft, bei Seiteninstrumenten gibt es ja dann auch oft so, singst du mit, was du spielst, wenn du solierst oder sowas. Und ich würde so, das ist eigentlich jacked up, das müsste andersrum. Ich, im Idealfall spiele ich, was ich innerlich singe.
Ja. Ja, machst du es beim Solieren manchmal dann sogar?
Ja.
Wir hatten das früher in Gehörbelungen, wir mussten das nicht machen. Also natürlich ist besser. Geht nicht logischerweise, weil die Gitarristen und Pianisten mussten immer singen.
Ja.
Um quasi auch wirklich das zu spielen, was sie hören. Und nicht in so einen Automatismen zu verfallen einfach. Ne? Und einfach zu spielen, was die Hand einem vorgibt. Sondern wirklich das spielen, was man hört und auch dann quasi singt.
Ja, guck mal, für mich ist das so, das hat eigentlich eine... Es gibt da eine Anforderung, die für mich zu hoch ist, weil ich singe wirklich echt, also das ist super anstrengend für mich, gute Pitches an den Start zu bringen und so. Das ist also anstrengend. Ich habe für mich festgestellt, solange ich nicht laut singe, oder selbst da eigentlich, ich singe mir Sachen manchmal in falschen Tonarten vor, weil ich mich manchmal auch nicht aufraffen kann, irgendwie innerlich, weißt du, so hoch zu pitchen, so ungefähr. Das funktioniert aber methodisch genauso.
Mhm.
Also zum Beispiel, wenn ich im Studio bin und Basslines schreibe, mache ich das, ich lege immer, wenn, also so Situationen gibt es ja, ich nehme an einem Tag ein ganzes Hip-Hop-Album auf, so ungefähr, und der Producer macht einen neuen Song an, ich stelle das Instrument erstmal weg und ich kreiere die Bassline in meiner Vorstellung. Und dann nehme ich die Klampfe und ordne halt diese drei Töne zu, die es dann meistens sind. So.
Mhm.
Und ich bin nicht abgelenkt davon, was ich meine zu können oder nicht zu können. Ich habe weniger auf eine Art Sicherheitsnetz, dass ich erstmal checke, welche Akkorde gibt es da eigentlich, welche Scales müsste ich da drüber spielen und so weiter. Das ist alles so Zeug, was mich ablenken würde von dem, was rein auf der musikalischen Ebene passiert.
Ja, das finde ich eine schöne Übung, auch das zu machen, einfach also seiner musikalischen Intuition auf eine Art und Weise zu vertrauen und nicht gleich sofort das den Ankerinstrument auszuwerfen und den so zu Hilfe zu nehmen und auf so Patterns zu verfallen, die man halt ja oft dann spielt, wenn man neue Sachen am Checken ist. Ne?
Für die Struktur vor allen Dingen.
Mhm.
Also ich hab in Arnhem E-Bass und für 2 Jahre auch Kontrabass als Hauptfach studiert. Und es war so, das ganze Walking-Bass-Thema fand ich super und es hatte auch so eine rhythmische Ebene dann, wo ich mich direkt zu Hause gefühlt habe, so. Auch wenn ich das schwer fand, den Beat immer zu pushen, weil ich das andersrum so gewohnt bin, irgendwie Kilometer hinter dem Drums zu sein. So. Aber ich fand das zum Beispiel total schwer, über einen F-Blues zu solieren.
Mhm.
Weil ich aber auch in dieses ganzen Skalentheorie-Ding, also erstmal so, was darf ich und was darf ich nicht und sowas. Und ich hatte überhaupt keinen Headroom dafür, überhaupt zu bemerken, was mit Struktur ist. Und ich habe mir damals noch auf Minidisc, habe ich dann quasi einen Chorus von dem F-Blues mir vorgesungen, habe das aufgenommen und nachher gehört. Und von den Tönen, Tonauswahl, kannst du über, also auch eh so räudig intoniert, dass man es sowieso nicht zuordnen könnte, was das ist. Aber Struktur, und das habe ich da auf jeden Fall gecheckt. Ah, das heißt, ich habe eine Idee davon, wie das strukturell sein kann. Und das ist einfach in mir.
Hm.
Also das, was ich dann wirklich in meiner Musikalität habe, das ist da alles aktiv. Und dann kann ich gucken, weil welche Töne denn dazu passen. So ungefähr. Und das ist auch eine Technik, die ich für Arrangieren nutze. Immer. Ich stelle mir einen Part vor und dann weiß ich vielleicht, wie viele Stationen ich harmonisch brauche, um von A nach B zu kommen. Und dann ordne ich halt zu, wie das sein könnte.
Na cool. Bevor wir zu deiner Übung kommen, habe ich noch eine Frage von meinem letzten Gast, die ich dir gerne stellen würde. Und zwar Thorsten Sringer gefragt.
Die Frage für den nächsten Interviewpartner ist, wer oder was oder welche Band oder welche Musiker war in deiner bisherigen musikalischen Laufbahn dein größtes Begegnungserlebnis? Was war das größte musikalische Highlight?
Begegnungsmoment. Also für mich auf jeden Fall ein sehr intensiver Moment waren die Aufnahmen zu der MTV Unplugged Aufzeichnung von Samy Deluxe, wo ich als MD und Ranger beisteuern durfte. Ja, das war für mich auf jeden Fall ein erhebender Moment auch auf eine Art.
Weil du beides machen durftest,
ja? Ja, überhaupt so. Also das habe ich schon als große Herausforderung auch angesehen, irgendwie, was da passiert ist. Also das Ganze, wir kommen eigentlich aus so einem Ding, wo wir viel mit Samples arbeiten und wir haben auch also sehr viele verschiedene Bandkonzepte gehabt, von 11 Leute auf der Bühne zu, es gibt, ich nehme Ableton mit und einen Drummer und 2 Backing-Vocals so. Da gibt es schon unterschiedliche Sachen, aber da jedes Geräusch muss von einer Person auf einem akustischen Instrument ausgeführt werden. So. Und das zu arrangieren und da auch die organisatorische Seite davon. Und da gab es auf jeden Fall bei den Aufzeichnungen, und ich glaube, wir haben 2 Abende aufgezeichnet, immer mal wieder so Momente, wo ich mich quasi so gekniffen habe, weil es ist so richtig durch meinen Körper gegangen da.
Ja, das finde ich schön. Ich bin auf deine Übung sehr gespannt, die du mitgebracht hast.
Ich auch. Ich bin mal gespannt, wie gut sich das transportiert. Aber wir haben schon einen Anschluss eigentlich. Die Übung, die ich mitbringe, ich nenne es White Noise. Und ist das okay, dass ich da eine kurze Story zu erzählen?
Auf jeden Fall.
Okay. Ich war an der Hochschule in Osnabrück und ein Bassstudent, der bei mir Unterricht hatte, hat Prüfung gemacht. Das heißt, ich kenne die Person schon ein paar Jahre. Fantastischer Bassist. Ich habe viel von ihm gelernt auf jeden Fall. Und er hat so eine John Scofield-Nummer gespielt, weißt du, wo Scofield diese Funk-Dinger da gemacht hat. Seine Rhythmisierung war nicht so exzellent, wie ich das eigentlich gewohnt war von ihm. Also ein total achtsamer Typ, so mit Musik auch. Und da irgendwas war off. Und ich habe gedacht, okay, was ist hier los? Und eigentlich einfache Bassline, in Anführungsstrichen einfach. Welche genau das ist, werden wir gleich merken, weil das wird in der Übung dann sein. Und dann gibt es noch weitere Punkte von der Prüfung. Zum Beispiel Noten lesen. Also Metronom angemacht. Er hat irgendwas vom Blatt gespielt und hat es alles so extrem gut irgendwie in den Beat gepackt. Und es war so perfekt. Und dann war die Prüfung vorbei und ich habe ihn gefragt, ob das cool ist, dass wir nochmal kurz quatschen. Und ich dachte so, okay, bei dieser Nummer, die gespielt hast, was war los? Und dann haben wir quasi in dem Gespräch rausgefunden, der innere Dialog oder Monolog in dem Moment kam auf. Ey, das Zeug, was wir alle kennen, wenn eine Situation als wichtig wahrgenommen wird. Oh, gucken die mich gerade komisch an? Sollte ich irgendwas Cooles spielen? Sollte ich einen Phil spielen? Pentatonik? Oder ist Pentatonik eigentlich wack jetzt irgendwie? Halt so ein Ganzton müsste es schon sein und so weiter und so fort. Brrr. Also gab es Notifications quasi aus seinem System, die aber nicht besonders hilfreich waren eigentlich in dem Moment. Und dann haben wir zusammengesessen, haben überlegt, wie könnte man jetzt damit eigentlich umgehen? Und dann bin ich auf folgende Idee gekommen, das, was ich White Noise Technik nenne. Die Übung wäre also, du monitorst die Töne, die du spielst und überall da, wo es Pausen gibt, wo du also nicht spielst, generierst du innerlich White Noise, also weißes Rauschen. Mhm. Das, wie ich nachher auch irgendwann mal gelesen habe, das ist der Sound, der dem Sound, den wir hören im Mutterleib, am nächsten kommt. Im Nachhinein habe ich es gelesen irgendwo. Und habe ich gedacht, okay, das macht Sinn. Das heißt, die Bassline von diesem Tune war Du-Dung, 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 Du-Dung. Die Aufgabe wäre, du monitorst innerlich diese Töne und überall, wo kein Ton ist, geht weißes Rauschen los. Das heißt, du 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 du. Okay? Mhm. Willst du das ausprobieren? Kannst du mit mir mitdenken?
Was ja, auch gerne. Immer?
Und mich würde sehr interessieren, was es mit dir macht, auch wenn du gerade kein Instrument in der Hand hast. Schöne. 1, 2, 3, 4. Du 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 du. Und das ist alles, was White Noise ist. Was passiert? Oder vielleicht kannst du gerade,
ja.
was ist bei dir passiert?
Die Pausen bekommen irgendwie, also die bekommen einen Wert plötzlich. Mhm. Also sie bekommen einen hörbaren Wert, der sich wie eine Note anfühlt.
Ja.
Und es bekommt so ein, es hat bekommt einen Flow plötzlich. Also auch wenn das andere schon ein Rhythmus ist, der einen Flow in sich hat, hat man das Gefühl, man ist durchgehend. Es gibt quasi nicht mehr, man ist an und aus, sondern ist durchgehend an, habe ich das Gefühl.
Mhm. Ja, das Nichts wird, und wir haben alle irgendwie so ein komisches Verhältnis zu Nichts. Ne? So Meditation, oh, ein bisschen schwierig, so in diesem Nichtsein und so. Das Nichts wird gefüllt mit etwas, was du anfassen kannst oder vielleicht sogar sehen kannst.
Mhm.
Und natürlich, was passiert ist, in dem Moment, wo dein System dieses weiße Rauschen innerlich macht, ist es viel schwieriger für dein System, Worte da reinzubringen.
Mhm.
Oder? Wenn du in dem Moment so, das stellst du dir vor, da ist nicht auch noch, ey, sollte es nicht doch noch irgendwie.
Halt du ganz.
Genau, so, genau. Welche Tonart ist es überhaupt? Wo sind wir gerade? Und das ist ein, ich kann es nicht mehr genau nachvollziehen, aber es ist eigentlich eine Adaption aus so, aus NLP, aus neurolinguistischem Programmieren. Ich weiß aber gar nicht mehr genau, was das Ursprungsding war, aber ich sehe irgendein, das müsste ich eigentlich nochmal rausfinden, aber ich weiß es nicht mehr. Das Witzige ist, als du kennst das so von Dolby Surround Systemen, ne? Wo das, und die, mittlerweile gibt es auch Sound von hinten und so in krassen Kinos und so weiter. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich da mit Leuten mitgearbeitet habe und meine eigene Erfahrung auch, diese Anordnung von hier ist ein gespielter Ton und hier ist dieses Rauschen, dass du das sogar in deiner inneren Wahrnehmung verschieben kannst und dir sagen kannst, okay, könntest du die Töne, deine Pitch ist das, was du wirklich spielst, kannst du das mal nach links machen und das Rauschen nach rechts machen? Dann gibt es auf einmal so ein, wie so ein Ping-Pong-Delay-mäßig. Es geht so von links nach rechts oder oben, unten. Falls vielleicht doch innere Kritik aufkommt, die du aber nicht als wertvoll erachtest oder zielführend oder was auch immer. Es gibt ja auch sehr viele zielführende Sachen. Eigentlich ist es ja erstmal nur Info. Hey, ich sehe da und da eine Gefahr, so ungefähr. Kann man checken, dass meistens ahnt man ja, aus welcher Richtung diese Stimmen kommen.
Mhm.
Und wenn du das etabliert hast, dass du diese Anordnung zwischen Ton und White Noise, wenn du das in dir organisieren kannst, könntest du die White Noise dahin bringen, von wo die Stimme kommt. Also ob du dieser Stimme sagst, so, ist okay, wie so ein Baby, weißt du, wie man so ein Baby, so, ist alles okay, das ist safe hier. Und yes. Ja, ich habe mit diesem ehemaligen Studi wieder Kontakt jetzt und er nutzt es immer noch und ich nutze es auch noch und ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die entspannt und es gibt noch so ein paar musikalische Benefits, die du noch so oben drauf kriegst. In den meisten Fällen wird Time besser, Phrasierung wird besser. Wo sind Tonenden, wird in den meisten Fällen automatisch akkurat von der eigenen Vorstellung. Und wenn du sowieso, wenn du das so abfährst innerlich, musst du Audiation, also ohne Audiation geht es ja nicht.
Ja, klar.
Das heißt, das ist da auch noch mit drin so.
Ja, spannend. Hey, vielen Dank.
Viele Leute, die das so gefeedbackt haben, so,
ja.
Okay, das hat mich genau dieses Ding. Ich werfe einfach White Noise an, wenn ich gestresst bin auf der Bühne und da weiß ich, der schwere Song kommt oder und so weiter. Und ich komme an einen anderen Platz.
Mhm.
Und ich fände das total interessant, wenn du als Trompeter und so, ich weiß, wie das mit Rhythm Section Leuten ist, irgendwie auch mit Drummern und sowas. Da habe ich da Erfahrung mit, wie das für die funktioniert. Fände das auf jeden Fall interessant zu hören, wie das für dich ist und ob das irgendeinen Benefit hat.
Ich werde es beim Spielen ausprobieren. Ich kenne das lustigerweise aus dem eigenen Unterrichten. Ich müsste jetzt lügen, wenn ich den Namen von der Methode weiß. Ich habe so für Anfängerunterricht, gibt es so Klatschübungen. Und die müssen immer sagen, bei Pausen. Damit die quasi, also man stampft quasi den Puls und klatscht dann, was dann an Übungen da steht. Und die Pausen sind immer Wörter auch. Also die sind dann quasi Ta und Taka. Es geht so ein bisschen so Konokol-Richtung, aber es ist nicht wirklich Konokol. Und genau, die Pausen haben dann meistens so ein S-Laut. Ähnlich wie weißes Rauschen. Aha. Damit man quasi als ist ja meistens für Kinder gemacht, die Anfängersachen da, damit die quasi lernen, dass Pausen einen Wert haben und nicht weil nur nix sind, sondern dass die eine bestimmte Zeit lang dauern.
Okay.
Also ta, ta, ka, ta, tz, ta, zum Beispiel sowas hin.
Ah, wenn du das nochmal rausfindest, wie das heißt und so, da würde ich auf jeden Fall gerne mal
reinschauen. Ja, kenne ich das aber.
Vielleicht ist das so ähnlich wie bei Gordon irgendwie, wo ich dann im Nachhinein feststelle, okay, irgendwie
vielleicht
alles hat schon längst abgemastert. So. Ich hätte auch einfach lesen können.
Ja, aber werde ich ausprobieren beim Spielen. Finde ich cool. Vielen Dank. Um vielleicht so langsam aber sicher in den Hafen des Endes zu kommen, möchte ich noch zwei Fragen stellen, die ich all meinen Gästen immer gerne stelle. Die erste ist, was lernst oder übst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Darf auch gerne nicht musikalisch sein.
Okay, also ich lerne auf jeden Fall jeden Tag in Bezug auf positive Selbstführung. So mit allem umzugehen, was da äußerlich und innerlich passiert. Das ist ein großer Teil. Ich lerne wieder Tischtennis. Cool. Das habe ich jetzt als Teenie gemacht oder Preteen eigentlich so, bevor die Musik kam. Und jetzt als mit fast also mit 48 so, gehe ich wieder da rein und es ist gerade eine extrem große Freude. Du hast gesehen, hier im Fernsehstudio, wir haben sogar eine Tischtennisplatte an den Start gebracht, weil der Drummer Simon Gattringer auch in Österreich in der Liga gespielt hat früher und so. Und es ist einfach super. Ich gehe jetzt manchmal in Osnabrück mit einem ehemaligen Studi in seinen Verein zum Spielen und es fühlt sich manchmal... In so Splitsekunden fühlt sich das so an, als ob mein Körper wieder 12 Jahre alt wäre und es würde alles total gut funktionieren. Und ich finde es einfach so wahnsinnig, dass es dieser Sport, also es ist total nerdy und es ist so schnell, dass es wirklich keinen Platz gibt für Gedanken. Mhm. Also höchstens zwischen den Ballwechseln. Aber sobald der Ball im Spiel ist, gibt es nichts. Es gibt nur diesen Ball und sich möglichst schnell irgendwie bewegen, dass man noch irgendwie den Ball retournieren kann. So. Das ist auf jeden Fall ein Ding, was jetzt gerade sehr aktiv ist für mich.
Und jetzt zurückblickend auf deinen vielleicht auch Erstsemester Musikstudierenden, ich, gibt es einen Tipp, um den du damals froh gewesen wärst, hättest du den damals schon gehabt?
Ja, ein bisschen schwierig, es gibt einige zur Auswahl.
Ich sag gerne zwei nennen.
Ja, es gibt kein so macht man das und deine individuellen Lösungen zu finden und zu kultivieren, das ist die Aufgabe.
Das Kaufwichen lasse ich genauso stehen.
Ja.
Thorsten, vielen Dank. Das hat richtig, richtig großen Spaß gemacht.
Ich danke dir.
Was für ein tolles Schlusswort für diese 50. Folge. Ich sage danke für dein Zuhören heute, aber ein mindestens genauso großes Danke für die letzten 5 Jahre. Ich freue mich, wenn du in das neue E-Book schaust und falls du Lust auf einen Travel-E-Bus hast, dann mach doch gleich auch noch beim Gewinnspiel mit. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Mein Name ist Patrick Hinsberger und ich freue mich, wenn wir hier gemeinsam herausfinden, wie andere Musikerinnen und Musiker so üben. Ihr findet mich auf Instagram und im Web unter what-is-practice.de. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder eine Rezension da. Das hilft, damit wir noch besser gefunden werden und von den Podcast-Algorithmen noch ein kleines bisschen besser gerankt werden. Vielen lieben Dank dafür. Ciao und bis bald, euer Patrick.